Der russische Staatschef Wladimir Putin hat seinen Landsleuten für die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl gedankt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete, kommt er nach Auszählung der Stimmen aus 99% der Wahllokale auf gut 88% und steht damit vor einer weiteren Amtszeit. Putins Sieg bei der dreitägigen Präsidentschaftswahl galt von vornherein als ausgemacht. Alle bekannteren Kritiker des Kreml-Chefs sind entweder tot, inhaftiert oder im Exil.
Wladimir Putin ist erneut zum Präsidenten Russlands gewählt worden. Mit der überwältigenden Mehrheit von angeblich 88% aller gültigen Stimmen. Offiziell beginnt er nun seine zweite Amtszeit als Staatschef. Inoffiziell ist es die vierte. Denn laut russischer Verfassung sind pro Person nur zwei Amtszeiten erlaubt. Ganz egal, wie gut die Wahlergebnisse sind. Die ersten beiden Amtszeiten von 2000 bis 2004 und dann bis 2008 hatte Putin annullieren lassen, weil er ja zwischenzeitlich mit Dmitri Medvedev getauscht und 4 Jahre als Ministerpräsident regiert hatte. In jener Zeit sorgte er auch dafür, dass die Amtszeit eines Präsidenten künftig 6 Jahre beträgt, beginnend mit seiner erneuten ersten Amtszeit 2012. Wladimir Putin sieht sich längst nicht mehr nur als irgendeine Person, irgendeinen Politiker oder Menschen an. Wladimir Putin sieht sich selbst als den einzigen Mann an, der Russland wieder groß machen kann. Und um zu verstehen, warum das so ist, muss man zurückschauen zu seiner ersten Amtszeit als Präsident. Sie hören Putins Aufstieg. Vom hoffnungsvollen Reformer zum Imperialisten, der Europa den Krieg zurückbrachte. Eine vierteilige Serie des Spiegel-Auslandspodcasts 8 Milliarden. Dies ist Folge 2, Macht und Kontrolle. Ab 1983 war Christian Neef Korrespondent in Moskau, ab 1991 für den Spiegel. In dieser Folge erzählt er davon, wie Putin seine Macht festigt, indem er sich Politik und Medien in Russland gefügig macht. Und wie er die mächtigen Oligarchen zwingt, seine Vision eines neuen, starken russischen Staates zu unterstützen. Wir befinden uns am Beginn des neuen Jahrtausends. Noch ist Putin kein gewählter Präsident, aber Boris Jelzin hat in der Neujahrsnacht 1999 abgedankt und seinem Nachfolger die Staatsgewalt übergeben.
Ich habe mit Gorbatschow in jenen Tagen darüber gesprochen, über die Frage, ist Putin denn schon ein eigenständiger Politiker, als er amtierender Präsident wird? Und wir wissen ja dann noch nicht mehr. Wie gesagt, wir sind in den Tagen Anfang 2000 und Gorbatschow sagt da zu mir, Putin sei nur gekommen, um das alte Regime zu erhalten. Und das könnte es ja nicht sein, weil die Russen leben zu 80% jetzt unter Armut. Das Land ist von Korruption zerfressen. Die Gerichte sind machtlos geworden. Oligarchen regieren das Land und die Medien. Also Gorbatschow glaubte damals nicht, was Putin ankündigte, dass der den Zerfall des Landes verhindern will, die Marktwirtschaft bewahren will und auch nicht zurückkommen will zum Totalitarismus. Das glaubte er ihm nicht. Aber das, was Putin damals auch in dieser Neujahrsjacht ankündigte, ist tatsächlich bis heute sein Credo geblieben. Zum ersten Mal, sagt er, in den vergangenen 200, 300 Jahren, also er blickt weit zurück bis Peter den Großen, steht Russland der Gefahr gegenüber, in die zweite oder womöglich dritte Klasse der Staatenwelt abzurutschen. Das können wir nicht zulassen. Russland braucht eine starke Staatsgewalt.
Christian Neef zitiert hier aus der Schrift Russia at the Turn of the Millennium, Russland am Jahrtausendwechsel, die Wladimir Putin am 30. Dezember 1999 veröffentlicht hat. Einen Tag, bevor Jelzin ihm die Macht übergab. Darin beschreibt Putin dezidiert, warum Russland eine starke Staatsmacht braucht, hinter der die Menschen, die Individuen, zurücktreten müssen. Putin schreibt, die Russinnen und Russen seien das gewöhnt. Ja, sie wollten es genau so haben. Schon damals konnte man absehen, was Putin wollte. Russland sollte wieder eine Großmacht werden, ein autokratischer Staat, der dem Westen trotzen könne, nicht bloß eine Kopie von Großbritannien oder den USA. Er ist diesem Ideal treu geblieben und auch seinen Idolen. Im Juni 2022, nur 3 Monate nachdem er die Ukraine endgültig überfallen hat, verglich sich Putin erneut mit Peter dem Großen und rechtfertigte damit seinen Plan, den Nachbarstaat ins Russische Reich zurückholen zu dürfen. Von diesen imperialistischen Plänen ist Wladimir Putin Anfang des Jahres 2000 allerdings noch weit entfernt.
Erstmal musste er es schaffen, die Präsidentenwahlen, die dann für März angesetzt waren, wirklich überzeugend zu gewinnen. Und zweitens musste er, um wirklich die Macht zu bekommen, 2 Dinge tun. Er musste sich von Leuten wie Chubais, also diesen Reformern, oder Berezovsky, den Oligarchen, abnabeln, also von den wichtigsten Oligarchen, die also das Land mehr oder weniger in der Hand hatten und bei der Privatisierung eigentlich alles unter die Nägel gerissen hatten, die Öl- und Gasindustrie und großen Kombinate. Und der zweite Punkt war, er musste mit allen Kräften einen Sieg in Tschetschenien anstreben, um die russische Föderation zu erhalten. Der war ja mit diesen 4 Monaten und dem Bombardement von Grozny noch nicht abgesichert. Das war zwar ein Anfang gewesen, aber das war keinesfalls schon erreicht.
Das ist die Prämisse für Wladimir Putins erste Amtszeit als russischer Präsident. Wahl gewinnen, denn noch ist er nur kommissarisch im Amt, weil Jelzin abgedankt hat. Wirtschaft auf Kurs bringen. Und dabei die Oligarchen loswerden, denen Jelzin die Zügel überlassen hat. Und weiter Krieg führen, damit Russland nicht weitere Ländereien im postsowjetischen Raum verliert. Klingt vertraut? Ist es auch. Denn was damals vom Jahr 2000 an passiert, ist die Blaupause dafür, wie Wladimir Putin auch heute noch Politik macht, Wirtschaft betreibt und Krieg führt.
Damals warnten viele Politiker, Tschetscheniens Abfall wäre eine Katastrophe. Das wird uns vielleicht nicht ganz deutlich, warum ihnen das so wichtig war. Aber damit käme der gesamte Kaukasus, also die ganze Südflanke Russlands, ins Wanken. Auch die Südprovinzen Russlands, also Stavropol, Rostow und Astrachan. Und in der Folge würde Russland sogar von seinen Häfen am Schwarzen und am Kaspischen Meer abgeschnitten und ins Mittelalter zurückgeworfen, so sagte man damals in Moskau. Und das sieht man ja heute wieder, wie sie kämpfen um ihre Position. Deswegen war ihnen die Krim so wichtig, sozusagen den Zugang zu den mittleren Meeren zu bekommen. Russland führt auch deswegen heute den Krieg gegen die Ukraine, um diese beiden Meere als strategisches Vorland zu behalten. Das spielte damals schon eine große Rolle. Also auch hier sehen wir einen Zusammenhang, dieser Kampf gegen Tschetschenien und Kampf heute gegen die Ukraine. Das geht nicht um Entnazifizierung. Es geht um solche geostrategischen Probleme. Wenn man die nicht löst, aus russischer Sicht, kann man nicht zu der alten Rolle der Großmacht zurückfinden.
Diese erste Amtszeit ab 2000 war auch die Zeit, in der sich der Westen ein falsches Bild von Russland machte. Weil die unsicheren 1990er Jahre überwunden schienen. Und weil sich die russische Wirtschaft erholte.
Wir haben ja damals alle geglaubt, dass Russland jetzt auf den westlichen Weg einschwenken werden. Es gab tatsächlich auch so eine Strömung. Es gab eigentlich 3 Strömungen in Russland. Die eine, die sagte, wir werden uns jetzt ganz eng mit dem Westen verbünden, werden sozusagen die Werte übernehmen, werden die Marktwirtschaft so machen, wie es der Westen macht, werden in diese westeuropäischen oder westlichen Institutionen versuchen, mit reinzugehen. Das war die eine Strömung. Die zweite sagte, Vorsicht, ein bisschen Distanz möchte schon sein. Wir wollen wieder zurückkehren zu einer Großmacht. Und die dritte war eine Vertretung des Isolationismus, also das, was wir heute eigentlich haben. Extreme Ultranationalisten, die sagten, Russland muss sich abkommen und hat mit Europa und mit dem Westen überhaupt nichts zu tun. Wir sollten uns nach Osten orientieren. Eurasien sozusagen als Ziel, so wie es der Ideologe Dugin heute propagiert. Diese 3 Strömungen gab es und zwischen denen gab es in jenen Jahren noch immer große Kämpfe und die musste Putin berücksichtigen. Da merkt man auch in den ersten Jahren noch ein gewisses Lavieren. Aber er musste diese Dinge aufnehmen, so wie er von den Kommunisten aufgenommen hat. Die waren eben noch sehr stark, das darf man ja nie vergessen. Um ein Haar hätten sie in der Mitte der 90er Jahre wieder die Macht erlangt. Er musste ja auch Konzessionen an die sowjetische Zeit machen, obwohl er nicht wirklich ein Anhänger der Sowjetunion war. Er war eher, wie sich das ja später zeigte, ein Anhänger des starken vorrevolutionären Russland.
Впервые за всю историю нашего государства, за всю
Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Staates, in der Geschichte Russlands, zum ersten Mal in der Geschichte Russlands wird die oberste Macht im Lande auf die demokratischste Weise übertragen. Auf die einfachste Art und Weise, die möglich ist. Durch den Willen des Volkes legal und friedlich. Ich schwöre, in Ausübung der Befugnisse des Präsidenten der Russischen Föderation zu respektieren und zu schützen die Rechte und Freiheiten der Menschen und Bürger.
Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Diese Folge erscheint direkt am Tag nach den russischen Präsidentschaftswahlen, am 18. März 2024. Aber das Gespräch mit Christian Neff haben wir bereits Ende Februar aufgenommen, als das offizielle Ergebnis von dieser mit dem Label Wahlen geehrten Veranstaltung noch nicht feststand oder zumindest noch nicht veröffentlicht werden konnte. Insofern war Christian Neffs Schätzung in unserem Talk gar nicht so schlecht.
Putin gewann im ersten Wahlkampf mit 52% der Stimmen. So wurde er nach Boris Jelzin der zweite Präsident Russlands. Mit 52% würde er sich heute nicht mehr zufrieden geben. Aber das war damals eine, ja, kann man nicht sagen, ein reales Ergebnis. Das hat man natürlich auch mit Hilfe der Massenmedien erreicht. Aber es hat noch den Anstrich eines mehr oder weniger, so laufen auch andere Präsidentenwahlen ab, in Argentinien jetzt oder wo auch immer. Es ist immer so um die 50%. Der Unterlegene hat 48% und der andere mit Ausnahmen natürlich. Aber so war es auch in Russland. Aber schon, das werden wir dann merken, bei der nächsten Wahl geben sie sich mit 50% nicht mehr zufrieden. Wollen sie unbedingt 70 erreichen. Und jetzt bei dieser Wahl ist eigentlich die Planke, liegt die bei 80%. Das ist auch so etwas, ja, Pathologisches. Man will unbedingt zeigen, das gesamte Volk steht hinter dem Präsidenten, obwohl man weiß, es ist eine Konstruktion, die man selbst konstruiert, die keine wirklich reale Bedeutung hat. Das ist so Augenwischerei.
Am 26. März 2000 wird Wladimir Putin zum Präsidenten gewählt, am 7. Mai tritt er sein Amt an und keine 100 Tage später, am 12. August, sinkt das Atom-U-Boot Kursk vor der Nordküste Russlands. 118 Marinesoldaten sitzen in einer Tiefe von 108 Metern in einer Todesfalle, wenn sie keiner rettet.
Putin ist in dem Moment in Urlaub in Sotschi. Und reagiert überhaupt nicht. Da ist ein U-Boot gesunken mit einer großen Besatzung an Bord. Die Armeeführung, wie üblich, lügt erstmal, sagt, nichts passiert und so weiter. Also verdrängt das, wie man es kennt. Und unternimmt auch nichts und nimmt angebotene internationale Hilfe nicht an. Und dann fängt an, das Fernsehen Putin zu kritisieren. Und zwar der Fernsehsender Beresowskis, ORT, der eigentlich der mächtigste Sender war in der Zeit. Und sagt, was ist denn das, der Präsident ist im Urlaub unten am Schwarzen Meer, kümmert sich nicht, gibt auch keine Erklärung ab und so weiter. Und da wird mächtig Stimmung gemacht gegen Putin. Eigentlich ganz normal, wie in so einer Situation auch in anderen Ländern das mit den Medien passieren würde.
Zum Zögern des neuen Präsidenten kommt das Zögern der Behörden. Die Militärs melden Putin, alles sei unter Kontrolle. Angebotene Hilfe aus dem Ausland, unter anderem von Großbritannien, Norwegen und den USA, lehnt Russland einfach ab. Eigene Bergungsversuche mit Rettungs-U-Booten erweisen sich allerdings als nutzlos. Und als dann doch norwegische Taucher das Wrack erreichen, sind alle an Bord schon tot. Putin unterbricht seinen Urlaub erst nach 5 Tagen. Und erst am 22. August, 10 Tage nach der Havarie, fährt er nach Murmansk, um die Hinterbliebenen zu treffen. Medien sind bei diesem Treffen nicht zugelassen, aber das Stenogramm dieser Begegnung erscheint einige Tage später in der Zeitung Vlast, die, und das ist dann doch interessant, zur Holding von Boris Beresowski gehörte. Diesem Protokoll zufolge schrien und weinten die Angehörigen und sie warfen Putin und auch den Militärs bewusste Tatenlosigkeit vor, damit man eben nicht um Hilfe aus dem Ausland hätte bitten müssen. Putin selbst beginnt seine Rede mit einer Attacke gegen das Fernsehen und die Besitzer der Sender, die ihn kritisiert hatten. Und im mittleren Teil dieses denkwürdigen Treffens greift er die Oligarchen direkt an. Sie haben Geld gescheffelt, die Medien gekauft und manipulieren damit die öffentliche Meinung, sagt er. Genau durch diesen Mechanismus ist Putin populär geworden. Und genau so versucht er auch heute vorzugeben, was die Menschen in Russland zu denken haben. Durch die Medien und insbesondere das Fernsehen.
Bei dem Treffen mit den Witwen der ums Leben gekommenen Soldaten, Marinesoldaten, richtet er sich auch vor allem über die Presse auf und sagt, die haben hier Stimmung gemacht und so weiter. Die haben nichts weiter getan, als die Situation so zu kennzeichnen, wie man sie kennzeichnen musste. Also spätestens da kumulierte sein Hass auf die Medien. Und deswegen war einer seiner ersten Schritte, noch in jenem Jahr die Entmachtung der Medien zu erreichen. In seiner ersten Botschaft ans Parlament sagt er, alle von privater Hand finanzierten Medien sind, Zitat, Mittel der Massendesinformation. Also er sagt, ohne Unterschiede, wer privat Medien führt, kann nur lügen, der missbraucht die. Das sind Instrumente zur Bekämpfung des Staates. Also wenn man sowas behauptet, sind das natürlich von vornherein dann Staatsfeinde. Und da ist schon klar, wo es hinausläuft, er will die Medien alle unter staatliche Kontrolle bringen. Das ist sozusagen der Todesspruch für die Medien. Auch das ist wenig beachtet worden. Das ist die erste Botschaft ans Parlament. Und das Parlament widerspricht nur bedingt.
What happened? You tell me, what happened with the submarine? It sunk.
Anfang September 2000, das sind nicht einmal zwei Wochen nach dem Treffen in Murmansk, ist Wladimir Putin beim legendären CNN-Talkmaster Larry King zu Gast. Gleich zu Beginn fragt King Putin, was denn nun wirklich mit dem U-Boot passiert sei. Putin zeigt darauf ein eher überhebliches Lächeln und sagt nur, es ist gesunken. Sie finden den Link zum Video des ganzen Interviews in den Shownotes dieser Episode. Man kann Wladimir Putin vieles vorwerfen. Mangelnde Konsequenz gehört allerdings nicht dazu. Noch im selben Jahr schaltet er die beiden Oligarchen aus, die die größten Fernsehsender kontrollieren. Wladimir Gusinski wird wegen angeblicher Steuerhinterziehung verhaftet. In der Haft erklärt sich der Oligarch bereit, die Anteile an seinem Sender NTV an den Staatskonzern Gazprom zu verkaufen. Dann setzt er sich erst nach Spanien und später nach Israel ab. Boris Berezovsky muss seine 49% am Sender ORT an Roman Abramowitsch verkaufen und geht ins Exil nach London. Abramowitsch sagt damals vor Gericht aus, er sei von Putin und dem Leiter der Präsidialverwaltung Alexander Woloschin beauftragt worden, die ORT-Anteile zu kaufen.
Ich habe Berezovsky dann in London getroffen, 2003. Da sagte er viele interessante Dinge. Also er erzählte nochmal, bestätigte, dass er mit Putin sehr eng gewesen sei. Aber er sagte etwas, was wir auch übersehen haben damals, was heute aus heutiger Sicht wirklich stimmt. Also auch das war eigentlich prophetisch. Er sagt, real gesehen war der viel ältere Jelzin ein Mann der Zukunft. Der relativ junge Putin ist ein Mann der Vergangenheit. Er hat völlig recht. Putin beruft sich heute nur auf Vergangenheit. Wie gesagt, die Verherrlichung des Kriegssieges ist ein wesentlicher Punkt seiner Geschichtstheorie. Und er beschäftigt sich ja nur mit Peter dem Großen und wer weiß mit wem nicht alles. Wenn er von Russlands Größe spricht, er spricht doch nie von der Zukunft, was aus Russland werden soll, was sie vorhaben an wirtschaftlichen Reformen. Davon ist doch nie die Rede. Es ist immer nur die Rede von der Vergangenheit. Das sieht Berezovsky im Exil schon vor 20 Jahren. Das finde ich ganz interessant. Das hatte ich auch schon wieder vergessen. Also diese beiden Leute werden ausgeschaltet und es entsteht damit ein Propagandastaat. All das passiert, wie gesagt, in der Zeit, das ist 2000, 2001, wo wir ihn kennenlernen als so verbindlichen, im Ausland angenehm auftretenden Politiker, während er zu Hause Tschetschenien macht und die Entmachtung dieser Oligarchen.
Der russische Oligarch und Kreml-Kritiker Boris Berezovsky ist tot. Der in London lebende 67-jährige Multimilliardär galt als erbitterter Gegner von Kreml-Chef Putin. Berezovskys Leiche war am Samstagmorgen im Badezimmer seines Hauses in der Nähe von London gefunden worden.
2013 wird Berezovsky tot in seinem Haus in Ascot aufgefunden. Eine Untersuchung stellt erst Tod durch Erhängen fest. Nach gerichtlichen und rechtsmedizinischen Verfahren wird ein sogenanntes Open Verdict ausgesprochen. Es sei nicht zweifelsfrei festzustellen, ob es sich um Selbstmord oder ein Tötungsdelikt handelte. Der deutsche Gutachter Bernd Brinkmann, beauftragt von Berezovskys Tochter Jelisaweta, kommt zu dem Schluss, dass der ehemalige Oligarch erdrosselt worden sei. Weil die Würgemale waagerecht verliefen, nicht aufsteigend, wie es beim Erhängen typisch sei. Berezovskys Fernsehsender ORT heißt heute Pervi Kanal, Kanal 1. Es ist der Sender mit der größten Reichweite in Russland. Und noch immer sind 49% in Privatbesitz, 51% gehören dem Staat.
Der nächste Schritt, den er macht, ist dann den Aufbau der Machtvertikale. Auch das ist insofern wichtig, weil Putin und seine Entourage hatte beobachtet, wie unter Jelzin in den 90er Jahren die Macht immer mehr wegrückte von der Präsidialadministration und in die Regionen verlagert wurde. Die Gouverneure wurden auf einmal sehr mächtig. Da gab es ganz eigenmächtige Leute, die ihr Ding machten und überhaupt nicht mehr auf Moskau hörte. Das alles wollte Putin jetzt auch ausschalten. Er betreibt eine Rezentralisierung auch sehr schnell, praktisch beginnend in diesem Jahr. Er bildet 7 föderale Bezirke mit bevollmächtigten Präsidentenvertretern an der Spitze. Diese Bezirke übrigens decken sich völlig mit den Militärbezirken, die Russland hat. Und setzt an diese Spitze eben Präsidentenvertreter, die Gouverneure kontrollieren können. Die Gouverneure verlieren gleichzeitig ihre Sitze im Föderationsrat, also im Oberhaus des Parlaments, die sie automatisch Kraft ihres Amtes innehatten. Und 5 der 7 Präsidentenvertreter sind übrigens Generäle, also kommen auch aus dem Sicherheitsbereich. Also die Föderation wird sozusagen ja Gegenteil umgekehrt. Es wird zu einem Zentralstaat gemacht.
Um diesen Schritt auch politisch zu zementieren, wird die Parteienlandschaft in der Duma zentralisiert. In Folge 1 unserer Serie Putins Aufstieg hören Sie, wie für den bis dahin unbekannten Kandidaten eine eigene, künstliche Partei geschaffen wird, die man Einheit tauft. Unter Putins Gegnern damals Ex-Premier Primakow und Moskaus Bürgermeister Luschkow, ebenfalls mit einer damals neu gegründeten Partei namens Vaterland. Und diese beiden Parteien werden jetzt ganz einfach vereinigt. Noch mehr zentrale Macht für Wladimir Putin, der nach wie vor gar nicht Mitglied dieser Partei ist, die ihm die Mehrheit bringt.
2003 gibt es dann die nächste Parlamentswahl und da sind die schon zusammengelegt. Und da gibt es viele parteilose Direktkandidaten, die auch gekauft werden. Und so hat die Kreml-Partei auf einmal schon 68% der Stimmen. Und bei dieser Wahl sind letztmalig die Liberalen dabei und fliegen raus. Das heißt, er hat nun eine Duma, die praktisch in der Mehrheit geführt wird von dieser Staatspartei, der nicht vorsteht. Und insofern hat er nun auch die politische Landschaft bereinigt. Das Kuriose ist, dass diese Kreml-Partei, ich habe es schon mal gesagt, mit der Regierungsbildung überhaupt nichts zu tun hat. Die wird gar nicht danach gefragt, sondern wirkt nur noch als Abstimmungsmaschine. Das hat natürlich einen Nachteil, weil es fehlt von nun an unter Putin die gesellschaftliche Rückkopplung. Also das Regime hat keinen Kontakt mehr mit dem Volk. Denn normalerweise kommen die Vertreter des Volkes in die Duma, bringen dort die Interessen dieser einzelnen Bezirke und ihrer Wähler zur Geltung. Das findet ja nun mal nicht mehr statt, weil die alle sozusagen künstlich da auf ihre Posten gebracht werden. Und an die Stelle tritt dann das, was wir jetzt immer wieder sehen, nämlich diese Fernsehveranstaltung, die Putin macht, den direkten Draht und diese 4-stündigen, 5-stündigen Fernsehsendungen, wo das Volk ihn anrufen darf und fragen darf, warum es kein Wasser hat im Mietshaus oder sonstige Dinge, die dann sofort am nächsten Tag geklärt werden, weil Putin sagt, das geht ja gar nicht und so. Also wo also eine Scheindemokratie errichtet wird, die sozusagen die Mitbestimmung des Volkes demonstrieren wird. Aber das ist natürlich völliger Humbug.
Was halten Sie von der Möglichkeit, die Amtszeit des Präsidenten zu verlängern und von der Möglichkeit, 3 oder mehrmal gewählt zu werden? Ich habe ein negatives Gefühl dabei. Sie wirklich nach 4 Jahren aus dem Amt scheiden? Zunächst einmal müssen wir bis zum März 2004 kommen. Und erst danach können wir über die nächsten Wahlen im Jahr 2008 sprechen. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass ich gegen jeden bin, egal wie wohlmeinend er auch sein mag, der die Verfassung unseres Landes verletzt.
Das war ein Ausschnitt aus der Sendung Direkter Draht, von der Christian Neff erzählt hat. Diese Sendung lief im Jahr 2003. Präsident Putin liest dabei die ausgedruckten Fragen der Bevölkerung vor und beantwortet sie dann auch gleich. Erinnern Sie sich noch an den Anfang dieser Folge? Richtig, 2024 ist Putin nun erneut zum Präsidenten gewählt worden. Weil die ersten beiden Perioden aber annulliert wurden, tritt er jetzt seiner frisierten Rechnung nach erst die zweite Amtszeit an. Alles andere wäre ja auch verfassungswidrig. Die Medien hat Putin unter Kontrolle gebracht, die Parteipolitik auch. Was fehlt, ist die Wirtschaft des Landes, die von den Oligarchen kontrolliert wird.
Der Ölpreis beginnt ausgerechnet 1999 wieder zu steigen. Also in der Zeit, wo Putin als Premierminister auserkoren wird. Das heißt, er kommt also auch mit diesem steigenden Ölpreis im Hintergrund, mit diesem Rückenwind kommt er ins Amt. Da hat er nun überhaupt nichts mit zu tun, dass natürlich nun den Aufstieg der Wirtschaft befördern wird. Die Oligarchen waren natürlich alle mit der Jelzin-Familie verbunden, weil sie hatten ja mit deren Hilfe ihre Eigentümer sozusagen zusammengerafft. Putin weiß, dass er da rangehen muss, weil mit dieser Wirtschaftsmacht würden sie immer den Staat erpressen können und ihre Interessen durchsetzen können. Und es kommt schon im Sommer 2000, da ist er also gerade mal ein Vierteljahr Präsident, kommt es zu einem ersten Treffen mit den Oligarchen. Das ist das sogenannte Schaschlik-Treffen oder Schaschlik-Party nannte sich das, wo er einen informellen Pakt mit ihnen abschließt. Also er sagt, eure Unternehmen werden nicht angetastet. Egal, wie das zustande gekommen ist, ich lasse das jetzt alles. Vorausgesetzt, ihr haltet euch aus der Politik raus und verhaltet euch loyal zu mir. Aber ihr müsst sozusagen im Interesse des Staates handeln. Wenn wir bestimmten Bedarf haben, müsst ihr dafür eintreten. Also er versucht, diesen Raubtierkapitalismus der 90er Jahre umzuwandeln in eine Art Staatskapitalismus.
Diese Vereinbarung ist eine Drohung. Denn die Oligarchen auf der Schaschlik-Party haben ja gerade erst mitbekommen, was den Medienmogulen Gusinski und Beresowski passiert ist. Man kann Wladimir Putin nicht ungestraft attackieren. Diese Vereinbarung ist aber auch gleichzeitig eine Erpressung. Denn Wladimir Putin verteilt zwar Amnestien, indem er nicht ahndet, dass die riesigen Vermögen der Oligarchen mithilfe von Bestechungen und gewinnbringender Korruption beim Kauf der sowjetischen Staatsbetriebe zustande gekommen sind, aber dieses Wissen ist ein hervorragendes Druckmittel für die Zukunft.
Er übergibt selbst Unternehmen an Freunde, an Mitarbeiter, die er mitgebracht hat, vor allem aus Petersburg. Also ein ganz typischer Fall ist Boris und Arkadi Rotenberg, die vieles dann auch in der Baubranche an sich bringen. Dafür aber dann, um nur mal ein Beispiel zu bringen, die vor einigen Jahren diese Brücke zur Krim bauen müssen, die jetzt immer unter Beschuss der Ukrainer liegt, aus ihren eigenen Mitteln. Also das ist dann so eine Situation, wo man sagt, kommt, ihr baut mal, auch wenn das Milliarden kostet, ganz schnell diese Brücke und so. Und wenn nicht, dann ich habe euch das Eigentum gelassen, das kann aber auch anders kommen.
Zwei Oligarchen werden zu dieser Zeit im Westen besonders bekannt. Der eine ist Roman Abramowitsch, der im Juli 2003 den Londoner Fußballclub Chelsea FC kauft. Ja, damals fand man das irgendwie komisch, aber auch irgendwie cool, dass so hyperreiche Russen sich im Westen etablierten. Immerhin lebten die ja jetzt den ultra-westlichen Lebensstil. Der zweite war Michail Khodorkovsky. Im Sommer 2003 der reichste Mann Russlands, Inhaber des riesigen Yukos-Konzerns. Auch er war damals bei der Schaschlik-Party dabei. Aber anders als die anderen Oligarchen hielt sich Khodorkovsky nicht an die Abmachung, die Putin diktierte. Mischt euch nicht ein und ich lasse euch in Ruhe. Ende Oktober des Jahres 2003 ordnet der Kreml-Chef die Verhaftung des Yukos-Chefs an.
Und die ist ganz, ganz wichtig in der Geschichte seiner ersten Präsidentschaft, weil mit dieser Figur gleich mehrere Dinge gelöst werden. Es geht nicht nur darum, das, was man ihm vorwirft, Steuern hinterzogen zu haben oder Öl unberechtigt verkauft zu haben, sondern die Verhaftung dieses Ölmagnaten ist eigentlich der endgültige Befreiungsschlag von der Jelzin-Familie, der eben wichtig ist. Es ist auch nicht nur das Wirtschaftsproblem, sondern auch Khodorkovsky ist tatsächlich einer, der sich inzwischen politisch engagiert, der auch immer wieder von einer parlamentarischen Republik spricht, der als möglicher Ministerpräsident gehandelt wird von seinen Leuten, der Entscheidungen trifft, die nicht mit der russischen Zentrale abgesprochen sind, der viel mit den Amerikanern verhandelt, der auch eigene Anlagen an die Amerikaner verkaufen will. Also da geht es um mehr als nur um angebliche Steuerhinterziehung. Er ist auch eine mögliche politische Figur.
Schon im Februar 2003 hatten sich Putin und Khodorkovsky vor laufenden Kameras gestritten, als Khodorkovsky bei einem Treffen zwischen Staatsführung und Unternehmern dem Präsidenten vorwarf, nicht genug gegen die Korruption zu unternehmen.
Putin sitzt da und Khodorkovsky sitzt auch da und Khodorkovsky ergreift das Wort und spricht über Korruption in der russischen Verwaltung, in den russischen Staatsorganen und da lehnt sich ihm Putin lächelnd zurück und sagt, ja, wir können ja auch mal darüber reden, wie Sie zu Ihren Besitztümern gekommen sind. Das ist schon ein deutliches Signal. Beresowski sagt mir dann später in London, er hat sich einfach zu sicher gefühlt. Er dachte, das ist eine persönliche Auseinandersetzung. Es ging aber um Ideologie. Putin versucht hier ein Modell des Staates durchzusetzen, wo es gar nicht um Khodorkovsky geht, sondern er jetzt nur missbraucht wird oder gebraucht wird, um ein Exempel zu statuieren und um mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen. Das scheint er nicht zu begreifen. Sonst hätte er möglicherweise auch die Flucht ins Ausland angetreten. Das macht er ja nicht. Er bleibt ja da und er wird ja nicht sofort verhaftet. Er bleibt da und wird erst später verhaftet. Also er unterschätzt offenbar das, was hinter den Kulissen längst vor sich geht. Und letztendlich ist die Operation Khodorkovsky, die dann beginnt, eine Umverteilung des Eigentums. Da werden viele seiner Jukos-Unternehmen und Nebenunternehmen, die werden dann über windige Kanäle verkauft an Rosneft, also an den Staatskonzern. Man verteilt das Eigentum um, neu, unter dem Vorwand, hier ist ja einer, der hat Steuern hinterzogen und hat uns hintergangen. Das hätte man jedem Oligarchen vorwerfen können, das ist albern. Man hat hier einen ausgewählt, um sozusagen die anderen auch zu disziplinieren und endlich damit zu beginnen, das Eigentum zugunsten des Staates umzuteilen.
Das hat aber auch gewirkt, auch ne, auf die anderen
Oligarchen. Die anderen sind, also alles, was wir an Oligarchen da kennen, sind mit einem Mal handzahm und erklären ihre Loyalität für Putin. Die wissen ganz genau, was passieren könnte. Und fortan sind sie wirklich loyal zu Putin. Das ist das, was er erreichen will. Aber die Affäre Khodorkovsky ist größer, weil ihr fallen ja letztendlich viele Figuren zum Opfer, darunter auch der Chef der Kreml-Administration, Alexander Woloschin. Und es wird dann Anfang 2004 auch Michail Kasyanov entlassen, der Regierungschef. Das ist nun wirklich der letzte Jelzin-Mann. Angeblich soll er Putschabsichten gehabt haben, das hat Putins Umgebung ihm immer wieder eingeflüstert. Und die Wiederwahl Putins im März 2004 wäre dann gefährdet. Das ist alles, wie sich später herausstellte, erfunden gewesen. Denn bei der Wahl 2004 kriegt Putin tatsächlich 71%. Aber so hat man sozusagen die letzten Vertreter Jelzins beseitigt und kann nun eigentlich ohne Widerstand von Seiten der Medien oder von Seiten von Oligarchen diesen Putinismus, diesen starken Staat aufbauen.
Nach innen festigt Putin seine zentrale Entscheidungsgewalt mit aller Härte und Konsequenz, die er durch die Staatsmacht ausüben kann. Nach außen ist Russland in diesen Jahren ein viel bewundertes Wirtschaftswunderland. Der Ölpreis steigt und steigt, Russland produziert und produziert und der Westen kauft und kauft. Denn die russischen Rohstoffreserven sind enorm und der neue starke Mann im Kreml ist ja viel verlässlicher als der alte Jelzin oder diese arabischen Despoten am Golf. Nach den demütigenden 90er Jahren bringt Putin sein Land tatsächlich wieder auf Vordermann. Vordergründig zumindest.
Er modernisiert als erstes natürlich die Streitkräfte. Da hat Putin schon gleich bei seinem Amtsantritt ein Programm vorgestellt, die Streitkräfte auszubauen. Er baut neue Flughäfen. Er modernisiert Sotschi, seinen Zweitregierungssitz, das ja dann Olympiastadt werden soll. Aber das ist das Ölgeld, das passiert nichts wirklich an Wirtschaftsreformen, denn es gibt nach wie vor kein eigenes, sagen wir mal, russisches Handy. Ein russisches Auto ist nach wie vor der alte Lada, der nicht modernisiert wird. Es gibt kaum eigene russische Flugzeuge. Es gibt keine russischen Computer. Also es wird nicht innovativ gearbeitet.
Wladimir Putin muss auch gar nicht innovativ denken oder nachhaltig wirtschaftlich handeln, denn sein Wahlvolk ist mit ihm zufrieden. Weil Russland wieder stabil wirkt, weil es die Terroristen in Tschetschenien besiegen kann, weil der Westen inzwischen wieder an Russland als Wirtschaftspartner und Rohstofflieferant interessiert ist. Und weil viele Menschen jetzt einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Das war schon immer der wichtigste Zufriedenheitsfaktor in der Politik.
Was passiert? Die Gehälter steigen tatsächlich. Durch die Ölreserven, vor allem durch die steigenden Preise, klar, auch für Gas, Deutschland vorneweg. In den Jahren dann ab 2003 verzeichnet Russland hohe Wachstumsraten, 6-8%, also praktisch chinesische Wachstumsraten jetzt. Und man muss ehrlicherweise sagen, noch nie konnten sich Russen so viel leisten wie in jener Zeit, also ein Auto kaufen, eine Auslandsreise zu machen oder sich eine Datscha zu kaufen. Ja. Sie sehen zu der Zeit, wenn sie mit dem Flugzeug in Moskau landen, wie diese Datschenviertel aufblühen, wahre Villen werden da gebaut. Das sind nicht nur Oligarchen. Und der Tschetschenienkrieg, der immer noch nicht zu Ende ist, aber langsam zu Ende geht zugunsten Russlands. Und dieser Wirtschaftsaufschwung, das sind natürlich zwei Argumente, wo die Leute sagen, Bitte, das ist uns wichtig. Russland zerfällt nicht. Und zweitens, uns geht's wieder besser. Im Gegensatz zur Jelzin-Zeit. Das haben wir gewollt. Uns ist doch völlig egal, ob Putin nun da das Parlament, ja Gott, ne, und gleichschaltet oder die Oligarchen aus dem Land schmeißt. Das spielt nicht die Rolle. Uns geht's besser. Das wollten wir. Das haben wir erreicht. Und das ist sozusagen ein Punkt, an dem sich der Sieg von Putin abzeichnet.
Schon oft wurde über Wladimir Putin gesagt, er sei ein hervorragender Taktiker und mitnichten ein Stratege. Er entwirft keinen langfristigen Plan. Er verändert nur den Status quo und nutzt ihn dann taktisch aus. Zu dieser Taktik gehört regelmäßig, dass Putin Optionen vorgibt, ohne selbst zu entscheiden. Der Spiegel-Kolumnist Michail Sigar beschreibt das in seinem lesenswerten Buch Endspiel. Die Metamorphosen des Wladimir Putin als Mechanismus für den inneren Machtzirkel im Kreml. Wenn er nach Entscheidungen gefragt wird, sagt Putin eher, mach, was du für richtig hältst, ich vertraue dir, als selbst eine Entscheidung zu treffen. So hat Putin am Ende stets recht, nie die falsche Entscheidung getroffen und immer einen guten Grund, andere verantwortlich zu machen, weil sie vielleicht den Spielraum verschwendet haben, den er ihnen großzügig gab. Und auch in der Weltpolitik hält sich Putin zu Beginn der 2000er Jahre Optionen offen. Sicher ist dabei nur eins. Russland soll wieder groß und mächtig werden, so wie Putin das in seiner Schrift Russland zur Jahrtausendwende dargelegt hat, über die wir in der ersten Folge von Putins Aufstieg berichten.
Wir haben darüber gesprochen, über die Millenniumsbotschaft, wo er deutlich sagt, Russland muss zurückkehren zur Erstklassigkeit, also er meint damit, es muss wieder die Großmacht so wie zur Zeit des Zarenreiches werden. Das ist das eine, aber gleichzeitig sendet er Signale an den Westen. Also noch zu Beginn seiner Zeit als amtierender Präsident im Februar 2000 denkt Putin ja über die Integration Russlands in die NATO und in die Europäische Union nach. Also nicht, dass er sagt, wir wollen das anstreben, wir wollen das haben, aber es wird als eine Variante angesehen. Und sein Ziel ist wahrscheinlich, er will als einer jener in die Geschichte eingehen, die es schaffen, den Durchbruch Russlands nach Westen zu bewirken. Das ist ihm schon wichtig. Es hat aber nichts damit zu tun, dass er Großmachtpläne aufgeben will. Also wir verstehen das von Anfang an offenbar ja auch falsch. Aber die Signale, die er sendet, sind alle so Signale, die uns gefallen. Also als erster kommt nach Russland, als erster ausländischer Besucher, Tony Blair. Also der englische Ministerpräsident, Sozialdemokrat, er wird von Putin ganz groß empfangen in Petersburg, in seiner Heimatstadt, ins Mariinsky-Theater geführt mit seiner Frau. Und Blair ist so eine Figur, so möchte er auch sein. Ne? Wir erinnern uns noch an Blair, ein sehr umgänglicher, lächelnder Mann. Das möchte er sein, hart nach innen, aber nach außen möchte er wirken, so wie er.
Später schreibt Tony Blair in seinen Memoiren mit dem Titel »Mein Weg« ehrfürchtig über jenen Empfang in St. Petersburg. Zitat: »Putin sei in Russland wie ein Zar. In London hätte er, Blair, bei einer Theaterpremiere Hände schütteln, Menschen mit Begrüßungen zufriedenstellen und andauernd lächeln müssen. Hier war das ganz anders. Die Anwesenden machten huldvoll Platz und verneigten sich vor Blair und Putin.« Wladimir Putin versteht es, zu Beginn seiner Amtszeit westliche Staatsleute zu beeindrucken, wie Tony Blair und wie den neu gewählten US-Präsidenten George W. Bush, der nach der ersten Begegnung mit Putin sagt:
Ich habe ihm in die Augen gesehen und fand ihn sehr gerade heraus und vertrauenswürdig. Wir hatten ein gutes Gespräch und ich konnte seine Seele spüren. Das ist ein Mann, der sich seinem Land tief verpflichtet fühlt.
Und wie den deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder und auch das gesamte Parlament bei Putins Rede im Bundestag im September 2001.
Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel.
Aber Und wir müssen zweitens natürlich auch bedenken, Putin braucht den Westen zur wirtschaftlichen Erneuerung. Also keine eigenen Autos, keine eigenen Computer und so weiter. Also für diese innovativen Technologien, da braucht er die Hilfe des Westens eindeutig. Chips braucht er bis heute in den Waffen in der Ukraine und so weiter. Das weiß er ja durchaus, deswegen muss er sich ja eigentlich auch gut stellen mit dem Westen. So, und was wir dann an Signalen erleben, die sind schon sehr freundlich für Westeuropa und auch für die Amerikaner. Also es kommt als erstes die Solidarisierung mit den USA nach 9/11, nach dem Terrorangriff. Putin macht mit bei der Allianz gegen den Terror. Er sagt ja auch direkt, das sei sozusagen die Fortführung des Nationalsozialismus mit anderen Mitteln und so weiter. Seine Solidarisierung an dieser Stelle mit den Amerikanern hat natürlich auch viel mit Tschetschenien zu tun. Er will ja auch nicht, dass der Westen weiter rumreitet auf den Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien. Das ist ja etwas, was Putin immer gestört hat. Der Westen hat immer den Tschetschenienkrieg kritisiert, der Spiegel auch. Wir sind dort gewesen immer und haben berichtet, was da für schlimme Dinge ablaufen. Das gefiel ja Putin überhaupt nicht. Jetzt kann er sagen, aha, ihr habt doch gesehen, diese muslimischen Terroristen greifen euch an. So ist es bei uns auch im Kaukasus. Tun wir uns zusammen, können wir unsere gemeinsamen Interessen ja verwirklichen.
Als Reaktion auf die Anschläge am 11. September führten die USA eine Koalition gegen Al-Qaida und letztlich auch gegen die Taliban-Regierung in Afghanistan. Zu diesem Zweck errichtete das US-Militär Basen in Zentralasien, also unmittelbar an der Südgrenze Russlands, und zwar mit russischem Einverständnis.
Auch das war vorher undenkbar. Und da setzt er sich durch gegen Leute in der eigenen Administration, die eigentlich dagegen sind, ne? Also Amerikaner im eigenen Hinterhof zu stationieren. Aber er weiß durchaus, wenn Zentralasien durch die Vorgänge in Afghanistan ins Wanken kommt, ist auch die ganze Südflanke an der Stelle porös und brüchig, ne? Dann gibt es 2002 den NATO-Gipfel in Rom, wo Russland das erste Mal mit dazugeholt wird in den Rat der 20. Es darf also das erste Mal mit den NATO-Staaten mitsprechen über gemeinsame Sicherheitspolitik. Und es gibt dann 2004 kein deutliches Veto Russlands gegen den Beitritt der baltischen Staaten zur NATO. Also das müssen wir uns auch verinnerlichen, denn heute wird ja immer wieder davon gesprochen, gerade ja auch in Deutschland als Argument, das sei ja die Einkreisung durch die NATO gewesen, die Russland dazu gezwungen habe, auch in der Ukraine loszuschlagen. Das ist Unfug. Sie haben keinen Widerstand gegen diese Erweiterung geleistet. Die Aufnahme der baltischen Staaten in die NATO war schon ein ganz wesentlicher Punkt, der sie ja unmittelbar betraf. Das passierte nicht. Das sind alles Signale, die Putin in Richtung Westen sendete. Also man wollte schon diesen Kontakt unbedingt halten und suchte diesen Kontakt. Es gab überhaupt nicht diesen Widerstand, von dem wir reden.
Liebe Freunde, Gott sei Dank, dass heutzutage in Europa Russland nicht nur im Zusammenhang mit Oligarchen, Korruption und Mafia erwähnt wird. Aber wie vorherrscht ein großer Mangel an objektiver Information über Russland. Nicht alle Probleme sind gelöst. Aber zurzeit ist Russland ein äußerst dynamischer Teil des europäischen Kontinents. Dabei ist das nicht nur im politischen, sondern auch im wirtschaftlichen Sinne dynamisch, was besonders hoffnungsvoll zu sein scheint.
Gleichzeitig hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass damit vielleicht eine Ausbreitung demokratischer Werte in Russland verbunden wäre. Das war es überhaupt nicht. Und darum ging es nie. Das haben wir aber offenbar automatisch damit verbunden. Indem er Kontakt zum Westen sucht, haben wir gedacht, er versucht zu werden, so wie der Westen ist. Das sind zwei grundsätzliche Dinge. Er hat seit Machtbeginn genau versucht, den starken Staat auszubauen, Russland wieder zur Großmacht zu machen und Kontakte zum Westen zu kriegen. Aber beides hat er überhaupt nichts miteinander zu tun. Und das Problem besteht eben darin, dass weder die politischen Führer der USA noch diejenigen Europas sich ernsthaft mit diesem Problem auseinandergesetzt haben, mit dieser Herausforderung, wie man Russland dann wirklich in den Westen integrieren kann. Also sie haben eine völlig falsche Einschätzung der Lage, sowohl konzeptionell als politisch und diplomatisch. Und bis heute haben, glaube ich, viele auch im Westen nicht begriffen, welchen Anteil der Westen an der Entwicklung in Russland spielte und wie er natürlich diese Prozesse, die sie gar nicht sehen wollten, diese Rückkehr zur Großmacht sogar noch verstärkte durch solche Ereignisse wie in Serbien, die Bombardierung Belgrads, aber auch durch den Irakkrieg dann. Da hat Putin zwar auch offiziell nicht dagegen gewandt. Er hat sich zwar mit den Kriegsgegnern Deutschland und Frankreich verbündet, aber er hat nicht wirklich ein großes Veto eingelegt, sondern hat das noch laufen lassen. Aber eigentlich hätte der Westen sehen müssen, dass das alles Prozesse sind, wo man gleichzeitig darüber nachdenken muss, wie man Russland etwas bieten kann, weil es hier schwere, große Kröten schlucken muss. Weil man denkt, Russland ist für uns kein Störenfaktor mehr, alles wird jetzt nach unserem Konzept weiter ablaufen. Das ist der große Irrtum an der Stelle.
Der Jugoslawienkrieg und die Bombardierung Serbiens ist auch der erste Fall, bei dem Wladimir Putin sieht, dass der Westen allein entscheidet. Ohne Russland. Irak ist der zweite Fall. Auch hier geht es um ein Land, mit dem Russland viel engere Verbindungen gepflegt hatte als der Westen oder gar die USA. Während sich bei Putin die Überzeugung manifestiert, dass die anderen sowieso machen, was sie wollen, wird sein Land mächtiger, wirtschaftlich stärker und dessen Herrscher selbstbewusster. Und dann kommt es zu den Ereignissen, die alles verändern und die Putin den Despoten ans Licht bringen. Die sogenannten Blumenrevolutionen in Georgien, Kirgisistan und der Ukraine. Und davon erzählen wir in der nächsten Folge unserer Serie. Das war Putins Aufstieg, eine vierteilige Serie des Spiegel-Auslandspodcasts 8 Milliarden. Sie hörten Folge 2, Macht und Kontrolle. Dank geht an unseren Russland-Experten Christian Neef für die fachkundigen und spannenden Berichte über Putins Aufstieg. Dank geht an Janis Schakarian für die hilfreichen Hinweise und die redaktionelle Begleitung dieser Serie. Dank geht an Felix Klein für die klangliche Postproduktion dieser Episode. Dank an Marius Mestermann für die deutschen Stimmen der russischen und englischen O-Töne. Und Dank an alle Menschen, die uns zuhören und unsere Arbeit wertschätzen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.